Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die ersten vier Halbfinalisten stehen fest und wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Teil aufnehmen, noch nicht, wer zwei der Halbfinalisten sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, heute Philipp wieder nicht dabei. Heute ist wieder der geschätzte Kollege vom NDR dabei, Matthias Kammann. Hallo Matthias.
Hallo Andreas.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen chronologisch hier vorgehen, weil wir nehmen jetzt gerade den ersten Teil auf zwischen der Day- und der Night-Session. Liegt einfach daran, dass du hier heute noch eine ganze Menge zu tun hast mit dem Match von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic und musst die Radiostationen bedienen hier heute.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele denn wirklich was wollen. Zverev war jetzt schon sehr hohes Aufkommen, hat der Kollege Marcel gemacht, aber bei dem eigentlichen Highlight bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die deutschen Radiostationen während der Handball-WM, während die Bundesliga läuft, während alles mögliche im Sport passiert, Champions League, ob sie da auch genauso drauf springen, wie wir uns das wünschen würden, wie ich mir das wünschen würde, denn es ist schon der erste echte Höhepunkt der Australian Open, würde ich mal sagen.
Das ist auf jeden Fall ein Höhepunkt. Wir freuen uns alle drauf auf dieses Match. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie das Match ausgeht. Wir werden nach den beiden Matches der Abendsession dann nochmal den zweiten Teil aufnehmen. Aber wir haben hier zwei Matches zu besprechen. Einmal aus dem Frauenviertelfinale und einmal aus dem Männerviertelfinale. Und wir fangen mit dem Frauenviertelfinale an, mit dem Match von Coco Gauff gegen Paula Badosa. Und alle haben sich so ein bisschen drauf gefreut. Vielleicht erleben wir im Halbfinale Gauff gegen Sabalenka. Haben sich eigentlich alle drauf gefreut. Aber Gauff hat nicht zu 100% überzeugt. Und auf der anderen Seite, Paula Badosa, die letztes Jahr im Mai eigentlich schon darüber nachgedacht hat, vielleicht zurückzutreten. Die hatte damals eine Rücken-OP und da hat man ihr gesagt, am besten trittst du jetzt zurück. Und dann hat sie gesagt, Leute, ich bin 26 Jahre alt, so 3-4 Jahre möchte ich schon noch gerne spielen. Hat sich wieder zurückgekämpft und hat sich jetzt auch wieder unter die Top 10 gekämpft. Und sie hat heute, das müssen wir einfach so sagen, verdient das Halbfinale erreicht mit 7-5 und 6-4. Vor allen Dingen, glaube ich, weil sie die stabilere Spielerin war, oder?
Ja, sie war vor allem auch in der entscheidenden Phase die Nervenstärke. Also sie hat sowieso von Anfang bis Ende, finde ich, stabil und gut gespielt. Coco Gauff hat auch nicht schlecht gespielt. Aber vor allem im zweiten Satz habe ich das Gefühl, dass Coco Gauffs Schwierigkeit und Schwäche wieder so ein bisschen häufiger zum Tragen gekommen ist. Ihre etwas wackelige Vorhand. Und Badosa hatte eigentlich keinen Wackelschlag. Ich finde es erstaunlich, wie sie auch bei 5-5 im ersten Satz das Break gemacht hat und dann durchgezogen hat, ihren eigenen Aufschlag, gar nicht gewackelt hat dabei. Das war schon relativ beeindruckend für eine, wie du es gerade beschrieben hast, die kurz davor war, ihre Karriere beenden zu müssen. Und jetzt aber im Halbfinale hier steht bei den Australian Open.
Und das zum ersten Mal in ihrer Karriere, dass sie überhaupt in einem Halbfinale eines Grand Slams steht. Sie war schon mal die zweite der Weltrangliste, ist dann so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie so viele Verletzungen hatte. Und man hatte sich gedacht, dass sie sich vielleicht wieder vorkämpft. Aber sie hat letztes Jahr schon sehr konstant gespielt. Und was mich heute beeindruckt hat, ist, dass sie hat auch eine bessere Rückhand als eine Vorhand. Also die Vorhand ist auch ein bisschen ihr Wackelschlag, ähnlich wie bei Coco Gauff. Und die Cross-Court-Rallies mit Coco Gauff möchten eigentlich, also die Rückhand-Rallies möchten eigentlich die meisten Spielerinnen aus dem Weg gehen. Da sind die meisten drauf und dran, erstmal in die Vorhand gehen von Gauff. Paula Badosa hat das wenig ausgemacht heute und die hat das sehr stabil runtergespielt und war dann die bessere. Und du hast es gesagt, der Aufschlag hat Coco Gauff verlassen, im zweiten Satz vor allen Dingen. Ich gucke jetzt nochmal gerade auf die Statistiken. Sie hat eine Quote von 60% der ersten Aufschläge drin gehabt, aber sie hat dann halt auch 6 Doppelfehler gehabt und 4 Asse. Und vor allen Dingen im zweiten Satz hatte sie 4 Doppelfehler und nur 2 Asse und gerade in den entscheidenden Situationen. Also die 2 Wackelschläge, die im Moment, an denen sie auch arbeitet. Sie sagt, sie arbeitet am Aufschlag. Das merkt man immer wieder, wie sie sich den Griff nochmal zurechthält vor jedem Aufschlag. Und die Vorhand, die sie einfach verbessern muss, die waren heute die großen Schwachpunkte. Und Paula Badosa dagegen sehr stabil.
Ja, und ich finde das natürlich trotzdem erstaunlich, wenn du mal zurückdenkst, so 1,5 Jahre, als sie die US Open gewann, haben alle gedacht, so, die räumt jetzt alles weg, hat seitdem keinen Grand Slam Titel gewonnen, hat sehr viele für ihre Verhältnisse zu frühe Niederlagen kassiert, gegen zu viele Spielerinnen, jetzt schon wieder gegen die nächste, gegen die sie auf diesem Niveau zu diesem Zeitpunkt des Turniers verliert. Also sie hält im Moment noch nicht so ganz das, was man sich von ihr versprochen hat, auch wenn ich sage, sie ist erst 20.
Ja.
Aber ich habe bei ihr manchmal so das Gefühl, die wurde einfach schon so hochgehoben, ob sie das auch mental durchhält oder ob sie irgendwann für sich irgendwie erkennt, ich habe ja auch so viel anderes, was ich im Leben eigentlich interessant finde und ausgesorgt habe ich eh schon. ob sie das so weitergeht. Ich meine, Naomi Osaka ist so ein ähnlicher Fall gewesen, vielleicht mit ganz anderen Befunden, aber die auch sehr schnell, sehr früh, sehr viel gewonnen hatte und dann aus anderen Gründen eingebrochen ist, Kind bekommen hat, jetzt zurückkommt gerade. Ich will das gar nicht zwingend vergleichen, aber ich finde es interessant, wie Coco Gauff das nicht erfüllt, was viele von ihr mit Sicherheit erwartet haben.
Also ich glaube, bei dem, also du hast es gesagt, sie ist erst 20 Jahre alt und ich glaube wirklich, dass da noch Raum für Steigerungsfähigkeit ist und ich finde, sie ist noch über den Winter noch ein bisschen athletischer geworden. Also sie ist wirklich, ihr kann man überhaupt nichts vormachen, was Fitness etc. angeht. Sie hat im Gegensatz zu Iga Świątek und Aryna Sabalenka hat sie eine offensichtliche Schwäche. Świątek und Sabalenka, wenn sie denn Schwächen haben, können die kaschieren oder können sie verstecken. Świątek bei etwas schnelleren Plätzen, dass sie nicht unbedingt ihre Vorhand einsetzen kann. Sabalenka, dass sie zwischendurch mal einfach mal ein bisschen streut oder so. Aber das können die beiden sehr, sehr gut kaschieren und haben inzwischen eine Konstanz an den Tag oder legen eine Konstanz an den Tag, die beeindruckend ist. Und bei Coco Gauff ist halt diese eine offensichtliche Schwäche da mit der Vorhand. Die kennen wir seit 4 Jahren. Und das andere mit dem Aufschlag im Moment, an dem arbeitet sie und an dem arbeitet sie sehr. Und ich glaube schon, dass sie ein großes Interesse und eine große Motivation hat, im Tennis wirklich noch weiter für Furore zu sorgen, weil sie merkt ja auch selber, dass sie ein Role Model ist, jetzt schon mit ihren 20 Jahren. Auf ihre Meinung wird gehört. Sie kann ihre Meinung vorbringen mit ihren 20 Jahren als Tennisspielerin.
Nur genau da habe ich das Gefühl, das ist vielleicht das Problem, dass so viel auf die projiziert wird, ob die das durchhält, aushält, weil das meine ich, das war bei Osaka ähnlich, dass sie dann psychische Probleme bekommen hat. Und da habe ich halt so ein bisschen Sorge, wenn ich sie auch auf dem Platz beobachte, da ist nicht mehr die Leichtigkeit von vor 2-3 Jahren. Die ist nicht mehr da, sondern sie ist schon natürlich super konzentriert, aber sie ist meines Erachtens auch nicht mehr ein so fröhlicher Mensch auf dem Platz, wie sie es war. Das ergibt sich wahrscheinlich auch mit Erfahrung, mit vielen Turnieren, mit Erfolgen, Misserfolgen, dass das so ein bisschen dahin geht. Aber das war ja so eine ihrer hervorstechenden Eigenschaften, irgendwie so ein positiver Typ auf dem Platz zu sein. Und ich finde, das hat sie ein bisschen verloren.
Ja, die Unbekümmertheit ist ein kleines bisschen weg, ne? Ja, also da gebe ich dir schon recht, aber ich glaube, also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend mit ihr, wie sie jetzt in der nächsten Zeit darauf reagieren wird, auf ihre offensichtlichen Schwächen und ob sie dann wieder zurückkommen wird. Ich glaube nach wie vor, dass sie zu den Top 4 im Moment gehört in der Welt und dass sie auch zu Recht dazu gehört. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu Świątek und Sabalenka, mit denen sie sich ja selber vergleichen will, also ist ja nicht so, dass wir den Vergleich aus der Luft greifen, dass sie da noch eine offensichtliche Schwäche hat. Auf jeden Fall ist Paula Badosa im Halbfinale. Dort trifft sie entweder auf Aryna Sabalenka oder Anastasia Pavlyuchenkova. Wir gehen im Moment von einem gewissen Namen aus, von Aryna Sabalenka. Ich glaube auch, dass Paula Badosa ein Spiel hat, was Sabalenka wirklich nerven kann, weil sie stabil ist, weil sie sich nicht zurückdrücken lässt, weil sie auch einen guten Aufschlag hat, der nicht ihr sofort wieder um die Ohren gehauen wird von Aryna Sabalenka. Also ich könnte mir das schon sehr interessant vorstellen.
Ja, ich glaube es auch. Ich meine, wir haben gestern das beste Beispiel erlebt. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Aber wie Iga Świątek Eva Lys zerdrückt hat. Mhm. Und das macht Sabalenka auch mit vielen Spielerinnen. Mhm. Und das wird mit Badosa nicht passieren.
Das glaub ich auch.
Da bin ich auch relativ sicher, dass die da schon die körperliche Stabilität hat, dagegen zu halten. Das muss man erstmal haben. Ja, das hast du gestern gesehen, wie die richtig eingebrochen ist, die arme Eva, gegen diesen Dauerdruck, der da kam. Und den gibt's ja von Sabalenka auch immer.
Ja.
Vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger in Teilen. Aber ich glaube, Badosa, wenn sie denn weiter fit bleibt und sie wirkt so, dass sie da mithalten
kann. Und wenn sie mit der Gelegenheit umgehen kann.
Ja, genau. Ja gut, klar. Ne? Du hast es gesagt, zum ersten Mal. Grand Slam Halbfinale. Genau. Sie wird dann auch, hat sie heute schon erlebt, aber dann nochmal vor noch vielleicht etwas, entflammbarer Atmosphäre. Mhm.
In einer Night Session,
genau, wird sie spielen. Das ist nochmal eine kleine andere Nummer gegen die Titelverteidigerin möglicherweise, die das zum dritten Mal in Folge gewinnen will. Da hat sie zwar eigentlich auch nichts zu verlieren, aber da muss man mit umgehen.
Ja, damit muss man umgehen.
Aber sie hat ja einen Partner, der ihr das erklären kann, wie man damit umgeht. Der war heute übrigens nicht in der Box, hat mich überrascht.
Ich glaube, ist er abgereist? Weg. Ich glaube, er ist schon weg.
Das finde ich überraschend. Warum reist er ab, wenn sie vor ihrem größten Erfolg steht?
Da werde ich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil nochmal die griechische Kollegin fragen, um da nochmal nachzugehen und investigativ zu recherchieren. Also, da ist jedenfalls Paula Badosa im Halbfinale. Das andere Viertelfinale, was wir uns jetzt angucken, ist das des Herren-Viertelfinals gewesen und das war das von Alexander Zverev gegen Tommy Paul. Wir wussten, vorher gab es eine 2-0-Bilanz für Tommy Paul. Zwei Matches hat er vorher gewonnen. Es gab ein Match 2011 bei einem Jugendturnier, da hat Zverev mal gewonnen. 2011 ist jetzt inzwischen auch schon fast 14 Jahre vorbei. Und jedenfalls war Paul, glaube ich, mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in dieses Spiel gekommen. Ja, Zverev hatte gegen Hugo Humbert 3 von 4 Sätzen ordentlich gespielt oder 2,5 von 4 Sätzen ordentlich gespielt. Und Tommy Paul hatte sich nach einem 5-Satz-Sieg gegen Chris O'Connell, wo er, glaube ich, sogar einen Matchball abwehren musste, hat er sich immer weiter gesteigert und hatte sich ins dieses Viertelfinale gespielt. Und Alexander Zverev gewinnt dieses Match mit 7-6, 7-6, 2-6 und 6-1 und hat hinterher bei Jim Courier im Interview gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das gewonnen habe. Die Frage kann man durchaus stellen, wie er das gewonnen hat. Zweimal hat Tommy Paul auf den Satz aufgeschlagen, zweimal hatte er Satzball. Alexander Zverev holt beide Mal dieses Break mit teilweise abenteuerlichen Breaks und gewinnt die beiden Tiebreaks jeweils sehr glatt. Und der dritte Satz geht dann an Paul, der vierte Satz ganz klar an Zverev. Aber diese ersten beiden Sätze, die waren, ich habe kein anderes Wort, merkwürdig.
Ja, ich habe mir das ja irgendwann auch aufgeschrieben. Das ist ja maximal unter der Kategorie Arbeitssieg abzubuchen, denn Zverev hat sich so schwer getan mit allem. Irgendwie, alle haben ja vermutet, das wird ja bis zu 40 Grad auf dem Platz. Wir saßen da die ganze Zeit auf der Tribüne, da gab es ein leichtes Lüftchen, es fühlte sich perfekt an.
Also es hat nur noch ein Schirmchen Getränk gefehlt.
Ja, daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt unter den Temperaturen gelitten hat. Er wirkte auch nicht so lethargisch wie schon ab und zu mal, so zwischen den Bällen. Nee, das war nicht das Problem. Er hat zwar irgendwann die Schweißbänder rausgeholt, weil er dann wohl doch ein bisschen Schweißproblematik hatte. Aber ich glaube, der hatte auch Respekt vor dem. Das ist nicht das Spiel, was er mag, was von Tommy Paul kommt. Der auch dann zwischenzeitlich ja genauso schnell aufschlägt wie Alexander Zverev. Und der auch eine super starke Rückhand gerade ausspielen kann. Zverev, der hat ja viele Elemente, die Zverev
das auch flache
hat.
Spiel,
genau.
Wenig Spin dabei.
So sieht's aus. Und irgendwie kam er damit nicht so richtig klar und wusste es vielleicht auch. Aber was er gezeigt hat, ist, dass er mittlerweile, er ist einer der Besten der Welt. Und das eindeutig. Das zeigen genau diese Szenen. Er hat Satzbälle gegen sich. Er hat Breaks, die er aufholen muss. Er holt sie auf. Und in den Tiebreaks war er unfassbar stark. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. 14-1, die beiden Tiebreaks, muss man sich vorstellen. Ja. Natürlich hat sich die Tommy Paul auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, die Niederlagen in den Sätzen. Aber in den Tiebreaks hatte der kaum eine Chance.
Ja. Ich habe eine sehr lustige Statistik gelesen, dass der erste 7-0 Tiebreak in einem Viertelfinale oder später bei den Männern bei den Australian Open seit 2004 Andy Roddick gegen Marat Safin. Der hat das letzte Mal im Viertelfinale oder später einen Tiebreak mit 7-0 gewonnen. Das ist eine Statistik, die niemand braucht, aber vielleicht der ein oder andere niemals wieder vergessen wird. ich muss darüber sprechen, dass Tommy Paul sich
Ich weiß, du hast mich vorbereitet, mach es.
Gleich.
Ah.
Ich möchte erstmal darüber sprechen, wie Tommy Paul sich diese Sätze selber zerstört hat. Er hat gut gespielt, er hat Alexander Zverev zwischendurch etwas entnervt, er hatte tolle Returns zwischendurch, seine Rückhand war stabil, er hat flach schnell gespielt. Dieses eine Break, was er im zweiten Satz kassiert hat, wo er auf den Satz aufgeschlagen hat, 0-40, 4 Fehler, das kannst du nicht bringen auf diesem Niveau.
Nee. Und das war für mich wirklich bezeichnend, dass der nachgedacht hat.
Ja.
Das kann man sich nicht anders erklären. Er hat den gesamten Satz wirklich stabil gespielt, gleichmäßig gespielt. Muss man ja auch mal gegen Alexander Zverev, dessen Aufschläge einen ja auch komplett entnerven können. Er hat jetzt auch nicht so eine hohe Quote gehabt wie häufiger sonst Zverev. Sie wurde dann wieder besser am Ende, aber sie war irgendwann bei knapp über 50%, was für ihn natürlich relativ verheerend ist. Aber Paul hat die ganze Zeit solide weitergespielt. Er hat im Grunde nur den Tiebreak des ersten Satzes schlecht gespielt. Sonst hat er bis zu diesem Spiel, was du gerade benannt hast, wo er dann mit 4 aufeinanderfolgenden eigenen Fehlern das Break dann zurückkassiert hat, hat er super gespielt. Und ja, ja, ist schon, ich glaube, kann es nur mit Nerven erklären, anders lässt sich das nicht erklären.
Es war also da, bei dem einen saßen, ich weiß, wir saßen nebeneinander draußen auf am Court und wir haben uns nur angeguckt und haben uns gefragt, wie kann das passieren? Wie in aller Welt, das war ja nicht erzwungen von Zverev. Das ist ja, er hat die Returns reingespielt und hat den Fehler bekommen. Also das ist ja nicht so, dass Zverev in irgendeiner Weise was Magisches gemacht hat. Auf jeden Fall ist Zverev hier durchgekommen und wir haben eine lebhafte Diskussion zwischendurch auf dem Court dann noch gehabt und da wolltest du noch auf ein Thema eingehen und jetzt hast du das Podium dafür.
Ja, ich dachte eigentlich, dass du erst mit deinem Thema kommen wolltest, von wegen, dass der alte Zverev gegen den neuen Zverev da auf dem Platz immer kämpft.
Ja, dann lass mich das.
Können erstmal. Wir gerne machen.
Ja.
Weil irgendwie hängt das auch ein bisschen zusammen.
Es ist mein Thema. Also ich rede da seit Tagen drüber. Ich rede da seit dem ersten Satz von gegenüber Wimbert darüber, über den Kampf des alten Zverev mit dem neuen Zverev. Der neue Zverev ist der angreift, der offensiv ist, der im Platz steht, der versucht auch seine Vorhand als Winnerschlag anzusetzen, der den Ball früh nimmt. Das ist für mich der neue Zverev.
Der teilweise die Rückhand umläuft und genau. Inside-Out spielt mit der Vorhand, was er meines Erachtens nie gemacht hat.
Genau. Das ist der neue Zverev. Der alte Zverev war der passiv war, der sich hat zurückfallen lassen, der den Ball in der Vorhand hat fallen lassen und bevor er ihn gespielt hat, der wenig Druck gemacht hat. Und das ist auch das immer gewesen, warum Zverev dann in den entscheidenden Runden gescheitert ist. Und ich bin extrem gespannt. Im ersten Satz, im vierten Satz gegen Hugo Humbert hat er das geschafft, diesen neuen Zverev zu bringen, auch ab Mitte des dritten Satzes. Heute hat er es selten umgesetzt, vielleicht im vierten Satz. Ich bin so gespannt, wenn er jetzt gegen Djokovic oder Alcaraz spielt, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob er wieder in alte Muster verfällt oder ob er wirklich sagt, ich versuche jetzt mein Glück. Weil letztes Jahr im Finale gegen Alcaraz in Paris mag es auch die fehlende Kraft gewesen sein, aber er hat in den entscheidenden Situationen wieder nicht die Initiative übernommen. Und das ist das, worauf ich jetzt so gespannt bin.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass das immer noch mal wieder passiert. Das ist natürlich über Jahre in dem drin gewesen. Klar. Und er hat sich das jetzt erarbeitet. Und man sieht es ja förmlich, wie er das will und wie er das auch einfach unglaublich gut kann. Aber wenn es dann eben mal nicht so läuft wie heute, unerklärlicherweise so ein bisschen, wer weiß, was da alles so in ihm vorgegangen ist, weiß man ja nie. Wer Sport selbst mal betrieben hat, weiß, dass es einfach Tage geht, da geht's nicht. Und deshalb fand ich es auch eigentlich stark, wie er dieses Match umgebogen hat und gewonnen hat. Ja, aber ich glaube, genau in solchen Momenten passiert das, dass du dann in alte Muster verfällst. Und ich sehe deinen Punkt total. Ich glaube, das ist so. Und das verbinde ich aber mit meinem Punkt, den ich dazu sagen wollte, ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, wenn sein Spiel nicht klappt, was er sich vornimmt, dann hat er keinen Plan B. Er hat keine Variationsmöglichkeiten. Wenn ich Djokovic angucke, der das früher vielleicht auch nicht so sehr hatte, der ganz stabil von hinten spielt, der keine Fehler machte, das war immer seine Stärke, aber der hat sich umgestellt. Der geht auch, spielt dann auch mal zwischendurch Surf-Volley, der spielt dann Stops, der spielt mal kurz Crossbälle, der macht etwas. Zverev macht nichts, der wartet ab, bis sein Gegner Fehler macht. Und das hatte er so ein bisschen verändert durch die Art und Weise, jetzt näher an die Linie ranzugehen, mit der Vorhand mehr Druck zu machen. Trotzdem, ihm fehlt das selbstverständlich, dass er merkt, so, es läuft so nicht. Ich muss jetzt ab und zu mal streuen. Irgendwas, also streuen, nicht den Ball sonst wohin schießen, sondern ich muss unterschiedliche Dinge machen.
Ja.
Und das sehe ich bei ihm nicht. Und einen zweiten Punkt, das ist aber wirklich ein spezieller Punkt, das sehe ich immer wieder. Ich kenne keinen in dieser Spitze, der so wenig Gespür hat, den Ball in die Ecke zu spielen, wo der Gegner nicht ist. Wenn der 20 Mal ans Netz läuft und einen Ball hat, er spielt in die Rückhandecke oder in die Vordecke, 18 Mal spielt er genau dahin, wo sein Gegner steht. Das verstehe ich nicht. Aber das ist ein anderer Punkt.
Ja, also über den Punkt brauchen wir nicht streiten. Das ist zwischendurch dann vielleicht die Konzentration auf den Schlag und nicht dieser, was du vorhin dann hast.
Peripheres Sehen,
hast du gesagt. bei dem Plan B bin ich anderer Meinung und es wird dann wirklich immer gesagt, warum spielt er dann nicht Surf and Volley? Und da muss ich dann wieder ein bisschen zurückkommen auf, das ist die Natur von Alexander Zverev und das ist das, was er jetzt vielleicht in den letzten Jahren einfach sich angeeignet hat. Er spielt halt so stabil von der Grundlinie und es ist einfach sehr stabil, wie er spielt und was er kann. Und da ist es für mich dann eine Sache, Alcaraz und Djokovic haben natürlich auch andere körperliche Gegebenheiten als Zverev. Zverev ist 2 Meter groß, kommt von einer anderen Höhe, dass Alcaraz und Djokovic dann andere Möglichkeiten haben, vielleicht dann auch nochmal was anderes zu spielen und vielleicht etwas anderes gelernt haben. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Natürlich gibt es auch andere feinfühligere große Spieler, natürlich gibt es die, aber Zverev hat über die Jahre dieses Spiel etabliert und ich glaube nicht, dass ein anderes Spiel oder ein Plan B einen größere Erfolgsaussichten hätte.
Vielleicht habe ich mich dann auch nicht richtig ausgedrückt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass er dann von jetzt auf gleich alles anders machen soll. Aber er muss meines Erachtens ab und zu mal was anderes machen.
Ab und zu mal, da können wir drüber reden, ja.
Und dieses Surf and Volley, wenn einer knapp 2 Meter groß ist, einen Aufschlag hat wie er.
Ja, aber sein Volley ist nicht so gut.
Was denn?
Sein Volley ist nicht so gut.
Ja, aber das ist auch so halb wahr nur. Ich glaube, es hat sehr viel mit einem Selbstverständnis zu tun. Der hat jahrelang immer wieder, und macht es immer noch, mit Marcelo Melo und anderen Doppel gespielt, um genau das zu üben.
Absolut.
Mit Sicherheit auch. Und da ist ja hochtalentiert. Wir sprechen hier die Nummer 2 der Weltrangliste, ja, und nicht irgendeinen, der auf 72 steht.
Ja.
Der ist hochtalentiert, der kann alles. Ich glaube, es ist ein Mindset, der ihm fehlt dafür.
Ja.
Und das ist vielleicht auch eine Sache des Trainings. Du hast natürlich völlig recht. Er ist anders aufgewachsen, ist ein anderer Spieler. Er muss sich da überwinden, da bin ich sicher.
Ja.
Aber ich glaube, das braucht er. Und das ist die große Stärke von Djokovic meines Erachtens gewesen, dass der sich in seiner knapp 20-jährigen Karriere immer wieder ein Stück weiterentwickelt.
Das hat er, genau.
Hat Zverev jetzt auch getan, ja. Er kann aber noch einen weiteren Schritt machen und dann ist er fast nicht zu schlagen.
Wir werden sehen, was im Halbfinale passiert. Und im Halbfinale trifft er entweder auf Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic. Wir müssen jetzt zur Pressekonferenz von Zverev und werden uns nach den beiden Matches dann nochmal wieder melden mit den Abendsession-Matches. Das war's bis hierher.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleitet. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zu den Matches der Abendsession und wir kennen jetzt die Gegner von Alexander Zverev und von Paula Badosa. Das sind Novak Djokovic und Arina Sabalenka und wir gehen jetzt chronologisch vor und wir gehen auf das Match von Arina Sabalenka und Anastasia Pavlyuchenko. Man hat vorher gedacht, ja, wahrscheinlich ist das Match, wo Arina Sabalenka wirklich hoch favorisiert ist und wahrscheinlich wird sie das gewinnen und vielleicht sogar sehr klar gewinnen. Aber wir wurden alle eines Besseren belehrt. Der erste Satz ging relativ klar an Arina Sabalenka, 6-2, aber im zweiten Satz spielte Anastasia Pavlyuchenko war wahrscheinlich das beste Tennis, was sie in dieser Woche oder in diesen 10 Tagen gespielt hat. Gewann den zweiten Satz mit 6-2 und im dritten Satz ging es bis 3-3 hin und her und waren auch ein paar Breaks dabei, aber Pavlyuchenko war auf Augenhöhe mit Sabalenka und für Sabalenka war dies, glaube ich, der erste bzw. zweite Stresstest nach dem Match gegen Clara Tauson.
Ja, da hatte sie schon Mühe, aber hat es am Ende in 2 Sätzen gewonnen und heute war sie wirklich am Rande einer Niederlage, denn sie lag auch hinten im dritten Satz schon. Ab 3-3 im dritten hat sie dann auf einmal umgeschaltet und hat in 8 Minuten, glaube ich, die letzten 3 Spiele gewonnen. Da war Pavlyuchenko offensichtlich entweder am Ende ihrer Kräfte nach einem doch für sie aufwendigeren Programm als für Sabalenka. Außerdem nach Verletzungen zurückgekommen, ist natürlich sowieso immer ein bisschen schwierig, dann das auf diesem Niveau durchzuhalten. Aber sie hat das Spiel und das Selbstvertrauen als erfahrene und erfolgreiche Spielerin über jetzt 20 Profijahre, habe ich kürzlich auf dem Platz gehört von ihr. Die hat schon mit 13 das erste Mal Profiturniere gespielt, also irre. Und die hatte eben das Selbstvertrauen und die hat das Spiel, um dagegen zu halten, weil sie eben nicht wie andere völlig eingeschüchtert sind von Sabalenka, sondern weil sie auch vorher gesagt hat, ich kann auch schnell spielen und das werde ich zeigen. Und genau das hat sie getan. Ne? Und die steht da nicht hinten an der Plane oder hinter dem Melbourne-Schriftzug, sondern sie steht nah an der Grundlinie und versucht, den Ball früh zu nehmen und hat auch die Aufschläge einfach gut gelesen von Sabalenka. Also sie hat sich zumindest mal ab dem zweiten Satz da super präsentiert, hat es am Ende nicht ganz durchgehalten, war aber, glaube ich, auch nicht so ganz unzufrieden mit ihrer Leistung, hat am Netz stehend gelächelt und gelacht mit Sabalenka. Also offensichtlich hatten die auch ganz gute Vibrations.
Das hatten sie auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Pavlyuchenkova sich vielleicht selber nicht mehr unbedingt diese Leistung dann auch nochmal zugetraut hat. Weil das war so, dass, du hast es gerade gesagt, sie ist sehr aggressiv. Sie steht an der Grundlinie. Sie kann die gleiche Power entwickeln wie Aryna Sabalenka. Beziehungsweise vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, aber sie konnte mal diese Power entwickeln. Sie kann von jedem Ort des Platzes kann sie Winner generieren. Und das war heute, gerade im zweiten Satz bis zum 3:3, im dritten Satz, war es für mich sehr sichtbar und das war für mich eine beeindruckende Leistung. Und was ich dann auch gesehen habe heute, war bei Sabalenka Zweifel. Zwischendurch war sie wirklich so, dass sie in ihre Box geguckt hat und sich gefragt hat, was soll ich machen? Und das, fand ich, war heute bemerkenswert. Und das ist aber dann auch die neue Sabalenka, und nicht die neue, sondern die, die Nummer 1 der Weltrangliste ist, die nicht kopflos wird, die nicht sagt, ich muss jetzt noch härter spielen, noch schneller spielen, ja. Sondern die sagt, okay, das hat sich jetzt bislang nicht etabliert, mein Spiel, oder das habe ich noch nicht so durchbringen können. Ich verfolge weiter meinen Gameplan und der wird zum Erfolg führen. Ich glaube nicht, dass Pavlyuchenkova so weiterspielen kann, wenn sie so weiterspielt. Das hatten wir ja auch bei Zverev gegen Humbert, wo Zverev gesagt hat, wenn der wie im zweiten Satz weitergespielt hätte, dann hätte ich so ein Match verloren. Ja. Und das vielleicht gingen die gleichen Gedanken auch bei Sabalenka durch den Kopf. Und das war eine Sabalenka, die sehr stabil dann auch geblieben ist.
Und das unterstreicht das vielleicht noch, sie hat eben nicht versucht, noch härter, noch schneller zu spielen. Sie hat sogar ab und zu Slice gespielt. Mhm. Das habe ich von der auch sehr selten gesehen. Also hat sie sonst auch selten nötig. Ja. Aber hier hatte sie das nötig und sie war in der Lage, das zu tun. Sich darauf einzustellen, dass da jemand ist, der sie fordert. Und das ist ja eine große Stärke, wenn du das kannst.
Das ist eine große Stärke und sie hat
dann... Kommt später drauf. Es gibt noch einen, der das konnte heute.
Ja, der hat das auch relativ gut hingekriegt. Ja, aber das ist dann ja auch eine neue Qualität, oder das ist eine Qualität, mit der sie dann auch die Nummer 1 der Weltrangliste geworden ist. Das, wenn es dann Ärger gibt, wenn es Stress gibt, dass sie dann auch mal versuchen kann, wirklich was anderes nochmal zu machen. Du hast es gesagt, die Slices sehen wir ganz selten von ihr, weil sie nicht braucht im regulären Business, weil sie vielleicht zwischendurch mal auf Sand braucht. Auf Sand hat sie noch diese eine Gegnerin, die sie nicht besiegen kann, beziehungsweise wo sie es noch nicht geschafft hat. Aber hier hat sie meiner Meinung nach eine wirklich super stabile Leistung gezeigt und hat am Ende verdient gewonnen. Was ich mich allerdings auch frage, wie hat Paula Badosa dieses Match aufgenommen? Wie hat sie das angeguckt?
Also ich glaube, dass ihr das eher Zutrauen gibt und Zuversicht gibt, dass sie das eben auch lösen kann, weil sie ist auch eine, die schnell spielen kann, die auch dagegen halten kann, die stabil ist, die vielleicht nicht die gleichen technischen, natürlichen Mittel hat wie Pavlyuchenkova. Ich finde, die spielt es wirklich sehr edel. Mhm. Das hat Badosa nicht, aber ich schätze, dass sie eine noch größere Härte hat. Mhm. Also jetzt auch Wettkampfhärte hat. Und da muss Sabalenka, glaube ich, auch gewappnet sein, dass sie da Gegenwehr bekommt. Ich glaube nicht, dass das ein glatter Gang ist. Wir wissen es nicht, haben wir vorhin auch schon mal angedeutet im ersten Teil, als wir über Badosa gesprochen haben, wie wird sie das aufnehmen, die Situation. Mhm. Das erste Mal in einem Halbfinale des Grand Slam zu stehen und 15.000 zu erleben, die dann, ich weiß nicht, Sabalenka ist hier ganz beliebt, werden viele Leute auch für sie cheeren, ob dann Paula Badosa damit klarkommt. Aber ich traue das zu mitzumachen.
Ich glaube, sie brauchen eine sehr, sehr gute Aufschlagsleistung. Einfach, um einfach den Druck von sich fernzuhalten. Das, glaube ich, wird wirklich bitter vonnöten sein bei ihr. Und dann muss sie in irgendeiner Weise versuchen, in die Rallyes zu kommen und dann vielleicht auch mal so Fehler rauszupressen bei Aryna Sabalenka und dann vielleicht auch so ein bisschen den Stress zu bringen. Und sie hat sehr selbstbewusst heute gespielt. Übrigens, Stefanos Tsitsipas, das habe ich noch von der griechischen Kollegin erfahren, ist am Sonntag abgereist, also wird hier nicht am Donnerstagabend mit dabei sein. Und
also hast nicht zu viel versprochen mit der investigativen
Recherche. Natürlich, natürlich. Wenn ich sowas ankündige, dann ziehe ich das auch durch. Also, Aryna Sabalenka gegen Paula Badosa, das ist das erste Halbfinale, was wir am Donnerstagabend sehen werden, beide Matches in der Night Session am Donnerstag, also 9.30 Uhr eurer Zeit. Erst Sabalenka gegen Badosa und danach das Match entweder Kii Svitolina gegen Emma Navarro oder Iga Świątek. Iga Świątek spielt morgen. Sie spielt gegen eine Emma Navarro, die jetzt schon wirklich einige Meilen auf dem Tacho hat hier und ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen wundgeschossen ist von der Konkurrenz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Iga Świątek morgen großen Kampf anbieten kann. Du?
Ich ich habe die jetzt in einigen, ich glaube in drei Spielen gesehen, die Navarro. Ich finde, die hat sich auch selbst, nicht nur die anderen haben sie angeschossen, sie hat sich selbst angeschossen. Sie hat auch immer mal wieder 4-0 geführt, dann kam die auf 4-4 ran. Und also auf der anderen Seite eine unglaubliche Nervenstärke. Mhm. Also, dass sie es dann immer eng im dritten Satz durchgezogen hat gegen, ich überlege gerade, wer es eigentlich war, Kasatkina war es zuletzt. Und dann hatte sie dieses super lange Match gegen Diana Schneider, genau.
Ja.
Also die beiden musst du auch erstmal schlagen. Also das war schon ein richtig hartes Programm, was sie hatte.
Und Jabeur in drei Sätzen auch besiegt.
Und Jabeur dazu, die auch noch nicht so ganz fit wirkte, aber super gespielt hat zeitweise. Also das war schon ein richtig hartes Programm. Anders übrigens als Iga Świątek, die hier einen Spaziergang hatte. Bis auf die erste Runde, wo sie 7 Spiele abgegeben hat. Danach hat sie in 3 weiteren Matches noch 4 Spiele abgegeben.
Ja. Einmal das 2 und 2-1, ja. Genau.
Das wird, glaube ich, gar nicht unbedingt nur ein Vorteil sein für Świątek, hier überhaupt nicht gefordert gewesen zu sein. Wenn da mal Widerstand kommt, und ich schätze mal, dass Navarro ein bisschen Widerstand geben wird, muss sie erst mal sehen, wie sie klarkommt.
Also das Viertelfinale morgen, Iga Świątek gegen Emma Navarro und Madison Keys gegen Elina Svitolina. Das ist das Frauen-Viertelfinale, was wir heute erlebt haben. Wir haben noch ein Männer-Viertelfinale erlebt und das war das Match, auf was wir uns seit dem Donnerstag vor dem Turnierstart, seit der Auslosung eigentlich darauf gefreut haben, sich die ganze Tenniswelt darauf gefreut hat. Und erstmal vorweg, hat es das gehalten, was es versprochen hat, deiner Meinung nach?
Absolut zu 100%. Mhm. Also ich war anfänglich auch nicht sicher, ob die das, was an Erwartungshaltung da ist, hier erfüllen können. Aber es ging ja gleich schon so gut los. Mhm. Also es war wie eigentlich fast immer, wenn Alcaraz spielt, der macht die spektakulären Punkte erstmal. Djokovic hat stabil gespielt, wie immer. Hat ihn getrieben, hat ja auch gleich mit dem Break begonnen. Hat dann gleich wieder seinen Aufschlag verloren. Also es war auch sofort, da war sofort Intensität drin in diesem Match. Das war nie langweilig. Also bei Zverev gegen Paul waren die ersten 10 Spiele so, dass die Leute fast einschliefen. Ja? Mhm. Weil irgendwie da kam so kein Vibe auf. Mhm. Bei denen ging das sofort los. Und ich bin jetzt nicht unbedingt berühmt dafür, sofort aus dem Sattel zu gehen und alles toll zu finden. Aber ich fand dieses Match großartig und ich bekenne mich ja auch dazu, dass ich ein Djokovic-Fan bin, eher, weil ich den ja bewundernswert finde, wie der mit schwierigen Situationen umgeht, wie der immer wieder über Widerstände geht. Und das war auch heute so, weil ich bin sicher, dass er was hatte im Oberschenkel. Und er hat es ja hinterher auch gesagt, die Schmerztabletten haben, wie es so häufig ist, dann irgendwann gewirkt. Und es wurde immer besser im Match, das merkte man auch. Aber der hatte eine Phase, wo es ihm nicht gut ging. Und er sagte auch hinterher, wenn er den zweiten Satz nicht gewonnen hätte, hätte er wahrscheinlich aufgegeben.
Ich gebe offen zu, dass ich immer noch mich erwische dabei, Novak Djokovic Leistungen nicht zuzutrauen. Ich habe ihm letztes Jahr bei Olympia die Leistung nicht zugetraut. Die haben ihm wenige zugetraut. Das war einfach eine fast perfekte Leistung von ihm. Ich habe ihm auch heute diese Leistung nicht unbedingt zugetraut. Und wenn man sich so im Internet dann auch umhört und dann heißt es wieder, ja, er hat wieder gelitten und hat auf dem Platz wieder gelitten. Und ich glaube auch, dass er was hatte. Ich glaube auch, dass das was war. Was ich halt denke, ist, dass er letztes Jahr, gerade bei Olympia, er hatte dann alles gewonnen. Er braucht andere Motivationen, um sich wirklich wieder zu motivieren. Er hat sich dann, ich glaube auch leicht selbst, so einen kleinen Kampf dann ausgesucht, der ihm auf dem Silbertablett präsentiert wurde mit dieser Geschichte mit dem Moderator hier vom Channel 9. Und daraus zieht er so eine Kraft und dann sagt er, okay, ich bin 37 Jahre alt, ich habe nicht mehr so viele Jahre hier und ich will es den Jungs nochmal allen zeigen. Und diese Motivation dann nochmal zu finden und dann auch in diese Klasse umzumünzen, in diese wirklich selten gesehene Klasse, das ist etwas, wo ich den Hut vorziehe, wo ich dann sage, wow, damit habe ich nicht gerechnet.
Wir haben ja häufig, ist es ja so, dass alle Spieler, Spielerinnen werden irgendwie auch aus Klischees heraus beurteilt und bewertet. Das ist bei ihm natürlich genauso.
Und bei ihm wahrscheinlich noch mehr als bei anderen.
Wahrscheinlich sogar noch mehr als bei anderen, genau. Aber was ich heute wieder großartig fand, und das rekurriert vielleicht auch darauf, was ich zumindest vorhin über Zverev gesagt habe. Der ist in der Lage, sofort sein Spiel umzustellen. Der konnte nicht mehr jede Rallye mitgehen und er hat auf schnelle Punkte versucht, das auszulegen. Bis er irgendwann später, das hast du gemerkt, im vierten Satz ging es wieder. Da hat er, glaube ich, kaum noch Schmerzen gehabt. Mhm. Da konnte er wieder lange Ballwechsel machen. Da war dieser eine Ballwechsel, ich weiß nicht, ob der im vorletzten Spiel war, über 50 Schläge, wo du siebenmal gedacht hast, so, ja, der kann da jetzt nicht mehr rankommen. Also sowohl der eine als auch der andere.
Breakball für Djokovic 2-4 im vierten Satz war es.
Der Ballwechsel. Ich hab's mir aufgeschrieben. Das war unfassbar. Mhm. Dieser Ballwechsel war unfassbar. Und da gehe ich von aus, dass er keine Schmerzen mehr haben hätte können, sonst kann er diesen Ballwechsel nicht spielen. Mhm. Aber er hatte eine Phase, wo es war, und da ist er auf schnelle Punkte gegangen und er hat sie gemacht. Mhm. Der ist in der Lage, der hat dieses Repertoire, das zu machen, und das verkennt man, finde ich, bei dem häufig. Da wird dann immer erzählt, wie legendär und Federer war und alles konnte und wie unglaublich sich reinarbeiten Nadal konnte. Aber Djokovic ist nicht nur ein Motivationstier, der kann alles.
Ja, klar, also das ist unwidersprochen. Ja. Also wir haben ihn ganz, ganz häufig hier im Podcast das Metronom genannt, weil er den Takt vorgibt, weil er bestimmen kann, wie ein Ballwechsel aussieht, wie ein Ballwechsel vonstatten geht etc. Und das, finde ich, hat er heute wieder fast bis zur Perfektion hinbekommen, dass er ab dem dritten Satz, wo es ihm dann vielleicht wieder ein bisschen besser ging, wo er die Ballwechsel diktieren konnte, wo er Alcaraz hat laufen lassen. Alcaraz hat heute zwischendurch so ein bisschen wie noch jemand ausgesehen, der noch ein kleines bisschen grün hinter den Ohren ist. Der Junge hat schon mehrere Grand Slams gewonnen und trotzdem hatte man das Gefühl heute, wir treffen auf jemanden, der vielleicht noch nicht bereit ist oder in der Lage ist, Novak Djokovic zu schlagen. Und das ist ja ein absurder Gedanke. Aber da wurde er so ein kleines bisschen in Anführungsstrichen vorgeführt zwischendurch von Djokovic.
Ich hatte den Anflug, weil du das so sagst, hatte ich zwischendurch den Anflug. Er hat doch im Vorwege gesagt, auf eine Frage, wie das denn ist, gegen so einen zu spielen, der schon so viel gewonnen hat und so, und er hat gesagt, ja klar, der hat 24 Grand Slam Titel, der hat alle Rekorde gebrochen, die man brechen kann. Darüber denke ich nicht nach. Ich versuche mich nur darauf zu konzentrieren, zu gewinnen. Ja. Ich hatte das Gefühl, der hat darüber nachgedacht. Mhm. Weil genau das Gefühl hatte ich auch, dass er wirklich zwischenzeitlich aussah wie der kleine Junge, der gegen den großen Meister spielt.
Ja.
Das hat sich natürlich auch immer wieder umgekehrt. Und kurz vor Schluss habe ich auch gedacht, jetzt dreht er das vielleicht noch, als er das Spiel nimmt.
Das Gefühl hatte ich nie.
Ich hatte das Gefühl, als er dann die ersten beiden Punkte machte, glaube ich, bei 4-5 Rückstand.
Mhm. Genau, da stand es nochmal 0-30, genau.
Oha, jetzt zieht er nochmal alles. Das lag auch schon an dem Wechsel. Da habe ich dem ins Gesicht geguckt. Da war der total zuversichtlich, hat kurz zu Ferrero wahrscheinlich geguckt, man sah nur den Blick zur Box und machte so auf ein, ja, mach ich schon, und sprang auf und lief zur Grundlinie, war irgendwie total guten Mutes, hat das Gefühl. Da sitzen andere und sagen, scheiße, jetzt spiele ich hier gegen Djokovic, der schlägt jetzt zum Match auf, den hatte ich eigentlich auf der Pfanne und dachte, den schlage ich jetzt hole ich mir hier meinen Karriere-Grand Slam. Ja, und dann war der aber so positiv, hat es aber trotzdem nicht hingekriegt.
Er hat es nicht hinbekommen. Und Novak Djokovic steht jetzt im Halbfinale am Freitagabend oder am Freitagnachmittag gegen Alexander Zverev. Wir gehen davon aus, weil es immer so war, dass dieses das erste Halbfinale sein wird am Freitag, also ungefähr 4 Uhr, 5 Uhr eurer Zeit, in deutscher Zeit, hier dann nachmittags. Beide haben jetzt 2 Tage Zeit zum Regenerieren. Djokovic braucht die mehr als Zverev. Er wird sie dringend brauchen, diese 2 Tage. Wir gehen dann davon aus, dass die beiden fit sind am Freitagabend. Was erwartest du von dem Match?
Also erstmal fand ich das nett, wie beim On-Court-Interview Djokovic dann natürlich auch Zverev ansprach und ihm sagte, ja, also er hat ja erzählt, dass er findet, dass dieses Match einen Endspielcharakter hatte und dass er das gerne als Endspiel gehabt hätte, und hat dann direkt Alexander Zverev angesprochen, dass er, der es jetzt wahrscheinlich guckt, irgendwie nicht sauer sein soll. Das war so sein Gefühl. Und dann hat Jim Courier ihn ja nochmal auf Zverev angesprochen und er sagte, naja, wir haben ja so ein Agreement, dass solange ich noch spiele, darf ich die Grand Slams gewinnen, weil das hatten die beiden ja so im Zwiegespräch irgendwie so launig gemacht vor dem Turnier. Naja, das ist das eine. Ja, du hast gefragt, ob ich glaube, dass Zverev das gewinnen kann.
Nee, was denn für ein Match erwartet? Match
erwartet. Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Match, weil das Einzige, wo Zverev den einfach komplett überlegen ist, auch Alcaraz ist im Aufschlag, der ist anders. Natürlich haut Alcaraz auch mal einen raus, aber dieser immense Druck, den Zverev mit diesem Aufschlag aufbaut, das hat Tommy Paul heute auch in der Pressekonferenz erzählt, wie anstrengend und wie schwer das ist, immer zu wissen, dass da diese Dinger rübergeflogen kommen. Mhm. Und er hat das zeitweise ganz gut hingekriegt, aber das schafft man eben nicht über vier Sätze. Und ich glaube, dass Zverev, das haben wir auch schon mehrfach festgestellt, die Rallyes von der Grundlinie auch viel mitgehen kann durch seine verbesserte Vorhand. Werden das, glaube ich, längere Ballwechsel, wenn Djokovic fit ist?
Damals bei den US Open haben wir dieses eine Match gesehen zwischen den beiden.
Das könnte auch eine lange Veranstaltung werden.
Das glaube ich auch. Mit 65% Aufschlagsquote wird Zverev nicht gewinnen. Das verspreche ich hier mit. Also,
du hast die Statistik mir vorhin präsentiert, dass er das unter 65% nichts gewonnen hat gegen,
dass er kaum was gewonnen hat, genau,
große Spieler. Ja. Und das, glaube ich, gegen Djokovic sehr wohl, ja.
Ja, also da braucht er auf jeden Fall eine deutlich höhere Aufschlagsquote. Er braucht Mitte 70%. Die hat er drauf. Das hat er in den letzten zwei Jahren immer wieder geschafft. Aber die wird er brauchen, um hier gegen Djokovic was zu holen. Was du gesagt hast, er kann diese langen Rallyes, kann er ohne Probleme mitgehen. Und er ist nicht ausgelaugt. Er hat nicht zwei Fünfsatz, vier Stunden Schinken mit drin gehabt, wo er vielleicht wie letztes Jahr gegen Lukas Klein mal kurz davor war, auszuscheiden oder so. Diesen Stress hatte er noch nicht. Also er wird körperlich wahrscheinlich so fit wie noch nie in ein Grand Slam Halbfinale gehen. Und
Djokovic hatte 3:15 länger auf dem Platz gestanden als Alcaraz. Ja. Und ich glaube, Zverev war ähnlich wie Alcaraz.
Ja.
Also insofern, ich glaube, da waren irgendwie 10 Minuten Unterschied. Also er wird 3 Stunden weniger auf dem Platz gestanden haben, auf jeden Fall.
Und das haben wir selten so gesehen. Das müssen wir einfach auch so sagen. Ich bin extrem gespannt auf das Match am Freitag Nachmittag deutscher Zeit. Und ja, es wird noch eine ganze Menge Hype-Aufbauarbeit geben. Ihr werdet an allen Ecken jetzt sehen und hören in Deutschland. Und wir werden unseren Teil dann auch dann dazu beitragen in den nächsten Tagen hier bei Instagram, bei Blue Sky and Threads, wenn ihr uns folgt hier bei Chip and Charge. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Du hast ja auch einen langen Abend gehabt mit deinen Radioschalten. Deswegen vielen Dank, dass du hier nochmal dabei warst. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads, ich habe schon gesagt. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, da ist eine Spende drin, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Morgen gibt's wieder den Podcast mit Philipp. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.